Also wenn du nachts in den Himmel schaust, dann wirkt das ja alles unendlich friedlich.
Absolut.
Wie so eine gigantische, tiefschwarze Tapete, auf die jemand ganz behutsam ein paar funkelnde Sterne gemalt hat. Wir gehen ja instinktiv immer davon aus, dass wir da in einen ruhigen, ewigen Raum blicken.
Ja, das ist dieses typische menschliche Sicherheitsbedürfnis, ne?
Genau. Aber eigentlich, und das ist echt das Verrückte daran, schauen wir direkt in die Nachwehen einer unfassbar gewaltigen Explosion. Und diese Explosion ist noch längst nicht vorbei.
Nee, ganz im Gegenteil. Die läuft auf Hochtouren.
Ja, und sie wird den Sternenhimmel irgendwann in der fernen Zukunft komplett leerfegen.
Das ist schon ein ziemlich radikaler, fast schon unbequemer Gedanke. Ein Universum, das sich unkontrolliert aufbläht und gewissermaßen auslöscht, das passt halt einfach nicht in unser Weltbild.
Und genau deshalb nehmen wir uns diese vermeintliche Gewissheit heute mal vor. Willkommen zu unserer heutigen Analyse, wo wir uns durch Studien und Fachartikel wühlen, um dir die Abkürzung zu bieten, ohne diesen ganzen erdrückenden Fachjargon.
Richtig. Wir wollen ja die echten Aha-Momente herausfiltern.
Ganz genau. Unsere heutige Quelle ist ein wirklich brillanter Vortrag von Dr. Perry Phillips aus der Hermann Lecture Series von 2022. Der Titel ist Big Bang, The Beginning of the Universe. Und Dr. Phillips hat einen Lebenslauf, der, wie ich finde, perfekt zu unserer Herangehensweise passt.
Oh ja, der ist super interessant.
Oder? Bevor er sich nämlich der Kosmologie verschrieb, war er Quality Assurance Engineer. Er hat ernsthaft Voicemails und SMS-Dienste für Verizon getestet.
Ja, der Sprung vom Testen amerikanischer Handynetze zur Entschlüsselung des Urknalls wirkt auf den ersten Blick total absurd.
Ja, komplett.
Aber im Kern geht es ja bei beiden darum, herauszufinden, ob und wie ein System funktioniert, ne? Man sucht nach Signalen, analysiert Störungen und leitet daraus Regeln ab.
Stimmt eigentlich.
Nur dass das System in der Astrophysik eben das gesamte Universum ist und die Signale Milliarden von Jahren zu uns unterwegs waren.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt in dieses System eintauchen. Wenn wir heute von Urknall oder eben Big Bang sprechen, klingt das ja nach so einem richtig ehrwürdigen Begriff der Wissenschaft.
Ja.
Dabei fing diese ganze Idee doch eigentlich als Witz an, oder?
Sogar als ziemlich herablassende Beleidigung, um ehrlich zu sein.
Echt jetzt?
Ja. Der britische Astronom Fred Hoyle prägte den Begriff Big Bang damals in einem Radiointerview. Er verabscheute die Vorstellung eines Universums mit einem definitiven Anfangs zutiefst.
Ah, okay.
Und er wollte die Theorie damit quasi der Lächerlichkeit preisgeben. Hoyle war nämlich ein ganz prominenter Verfechter des sogenannten Steady-State-Modells.
Also dem Modell, das besagt, dass das Universum schon immer da war, unendlich groß und im Grunde völlig unveränderlich.
Exakt. Wenn wir uns da mal in das Jahr 1912 zurückversetzen, das war damals der unangefochtene wissenschaftliche Konsens.
Okay, Wahnsinn.
Ein ewiges, statisches Universum, in dem sich Himmelskörper ohne größeres Muster bewegen. Und Dr. Phillips nutzt in seinem Vortrag eine echt greifbare Analogie dafür.
Die mit dem Raumraum.
Genau. Stell dir einfach mal die Gasmoleküle in der Raumluft um dich herum vor.
Okay, die schwirren ja chaotisch durcheinander. Prallen aneinander, fliegen kreuz und quer ohne erkennbares Ziel.
Völlig zufällig, ja. Das war genau das Bild, das Astronomen 1912 vom Kosmos hatten. Galaxien schwebten einfach ziellos durch die Dunkelheit. Aber stell dir nun vor, du sitzt in diesem Raum und plötzlich bemerkst du, dass sämtliche Luftmoleküle ausnahmslos in ein und dieselbe Richtung stürmen.
Dann wüsste ich sofort, dass jemand am anderen Ende des Raumes einen massiven Ventilator eingeschaltet hat.
Richtig.
Weil eine zentrale externe Kraft allem diese Richtung aufzwingt.
Und genau vor diesem Ventilatormoment stand die Astronomie 1912. Nichts am Himmel schien auf einmal mehr zufällig zu sein.
Wobei ich mich da frage, wie konnte man das damals überhaupt bemerken? Die Teleskope waren ja nun echt nicht mit den heutigen Weltraumobservatorien vergleichbar.
Nee, bei weitem nicht.
Wie misst man denn bitte Bewegung im tiefen All, wo es keine Bezugspunkte oder Verkehrsschilder gibt, an denen die Sterne so vorbeiziehen?
Das bringt uns zu einem Doktoranden namens Vestal Melvin Slipher. Der hatte eigentlich den Auftrag, die Rotationen von Galaxien zu untersuchen. Wobei man wusste damals noch nicht mal, dass es Galaxien außerhalb unserer eigenen sind. Man nannte sie einfach Nebel.
Ah, okay.
Und Slipher stieß bei seinen Messungen auf dieses völlig unerwartete Phänomen, dass fast alle diese Nebel sich von uns zu entfernen schienen. Er hat das bewiesen, und zwar mit Hilfe des Doppler-Effekts.
Ah, den kennen wir ja im Alltag vor allem akustisch.
Genau.
Also wenn ein Krankenwagen mit Sirene auf mich zufährt, werden die Schallwellen vor dem Wagen zusammengestaucht, der Ton wird richtig hoch, und fährt er an mir vorbei und entfernt sich, werden die Wellen in die Länge gezogen und der Ton fällt ab und wird tief.
Besser kann man es nicht erklären. Und wir müssen dieses Prinzip der gestauchten und gestreckten Wellen nur von Schall auf Licht übertragen.
Weil sich Licht ja auch wellenförmig bewegt.
Richtig. Wenn sich eine Lichtquelle im All auf uns zubewegt, werden die Lichtwellen komprimiert. Diese kurzen Lichtwellen übersetzen unsere Instrumente dann als bläuliches Licht.
Verstehe.
Entfernt sich die Quelle hingegen, werden die Lichtwellen gedehnt. Die Wellenlänge vergrößert sich und das Licht verschiebt sich in den rötlichen Bereich.
Und das ist diese berühmte Rotverschiebung.
Exakt. Slipher spaltete das Licht dieser fernen Galaxien durch Prismen in ihr Farbspektrum auf. Und dabei entdeckte er, dass die charakteristischen Linien im Licht bei fast allen untersuchten Galaxien massiv in den roten Bereich verschoben waren.
Warte mal, du hast gerade fast alle gesagt. Und das ist so ein Detail, an dem ich sofort hängen bleibe.
Ja.
Die Andromeda-Galaxie rast doch bekanntermaßen direkt auf unsere Milchstraße zu. Wie kann das denn sein, wenn der Raum sich wie ein Ballon aufpustet und eigentlich alles von allem weggetrieben werden müsste? Das widerspricht sich doch irgendwie.
Das Faszinierende daran ist, dass es auf den ersten Blick tatsächlich paradox wirkt. Aber es ist im Grunde das Ergebnis eines gigantischen Tauziehens zwischen zwei elementaren Kräften.
Welche sind das?
Auf der einen Seite haben wir die kosmische Expansion, die den Raum ausdehnt. Auf der anderen Seite wirkt die lokale Gravitation, also die Schwerkraft. Wenn wir den Kosmos auf sehr großen Skalen betrachten, also Distanzen über 250 Millionen Lichtjahren, dominiert die Expansion des Raumes völlig mühelos. Dort treibt alles unwiderruflich auseinander.
Aber wir und Andromeda sitzen quasi im selben kosmischen Vorgarten, ne?
Ganz genau, in der sogenannten lokalen Gruppe. Und auf diese relativ kurzen Distanzen ist die gegenseitige Gravitationskraft zwischen unserer Milchstraße und Andromeda stark genug, um der Expansion des Raumes standzuhalten.
Ah, okay.
Die Schwerkraft wirkt da wie so ein mächtiges Gummiband, das uns an Andromeda bindet, während sich das restliche Universum um unsere Blase herum einfach weiter ausdehnt.
Und deshalb messen wir bei Andromeda eine Blauverschiebung, weil sie auf uns zukommt?
Genau. Laut den Berechnungen, die Dr. Phillips da zitiert, werden unsere beiden Galaxien in etwa 2 Milliarden Jahren beginnen, miteinander zu interagieren.
Okay, wow. Also Slipher hat dieses Phänomen der Rotverschiebung entdeckt, aber damit war die Theorie eines expandierenden Universums ja noch lange nicht in Stein gemeißelt.
Nee, überhaupt nicht.
Es brauchte Daten, die beweisen, dass diese Fluchtgeschwindigkeit systematisch ist. Und da betreten dann in den 1920er Jahren Edwin Hubble und sein Assistent Milton Humason die Bildfläche.
Ja, und was für eine Geschichte das ist. Humason war ja ursprünglich ein ehemaliger Maultiertreiber.
Ernsthaft? Ein Maultiertreiber?
Ja, der hat die schwere Ausrüstung auf den Mount Wilson gebracht, wo das Observatorium gebaut wurde. Und irgendwann wurde er vom Packeseltreiber zum Assistenten und schließlich selbst zu einem brillanten Astronomen.
Das ist echt der Wahnsinn.
Absolut. Und die Arbeit, die diese beiden an diesen riesigen Teleskopen auf dem Mount Wilson und später Mount Palomar leisteten, hat unser Verständnis der Realität fundamental verändert. Sie wollten nämlich nicht nur messen, ob sich eine Galaxie entfernt, sondern wie ihre Geschwindigkeit in Relation zu ihrer Entfernung steht.
Und da stellt sich mir direkt das nächste Problem: Wie messe ich denn im Weltall eine Distanz? Ich kann ja schlecht ein Maßband ausrollen oder einen Laserstrahl an eine fremde Galaxie werfen.
Hubble bediente sich da einer genialen Methode, die auf sogenannten Standardkerzen basiert. Er suchte nach ganz spezifischen Sternen, den Cepheiden. Diese Sterne pulsieren in einem sehr regelmäßigen Rhythmus.
Okay.
Und die Astronomin Henrietta Swan Leavitt hatte zuvor entdeckt, dass die Dauer dieses Pulsierens in direktem Zusammenhang mit der tatsächlichen absoluten Leuchtkraft des Sterns steht.
Das heißt also, wenn ich weiß, wie stark eine Glühbirne von sich ausstrahlt, sagen wir mal 100 Watt, und dann messe, wie schwach dieses Licht hier bei mir auf der Erde ankommt, kann ich exakt berechnen, wie weit die Glühbirne weg sein muss.
Das ist eine hervorragende Übersetzung in den Alltag. Ganz genauso funktioniert das. Durch diese Standardkerzen konnte Hubble die Entfernung ferner Galaxien total präzise bestimmen.
Krass.
Und dann verknüpfte er diese Distanz mit Humans Messungen der Rotverschiebung, also der Fluchtgeschwindigkeit. Als er diese Daten in einem Graphen auftrug, formte sich da eine ganz klare, unmissverständliche gerade Linie.
Das Hubble-Gesetz.
Genau. Je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller entfernt sie sich. Die Geschwindigkeit nimmt direkt proportional zur Distanz zu.
Aber diese gerade Linie, diese Erkenntnis, war doch ein massives Problem für einen der klügsten Köpfe der Menschheitsgeschichte, oder? Albert Einstein.
Oh ja. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie von 1915 hatte die Gravitation ja nicht mehr als unsichtbares Band, sondern als Krümmung der Raumzeit beschrieben. Seine 16 komplexen Feldgleichungen waren ein absoluter Meilenstein.
Aber sie hatten einen Haken.
Einen gewaltigen Haken, der Einstein selbst extrem unbequem war. Die Mathematik ließ nämlich keinen Zweifel daran, ein Universum, das mit Materie gefüllt ist, kann nicht statisch bleiben. Die immense Gravitation der Materie würde unweigerlich dafür sorgen, dass das Universum in sich zusammenstürzt.
Es sei denn, es dehnt sich aus und drückt quasi gegen diesen Kollaps an.
Genau. Aber Einstein war intellektuell so fest in diesem Paradigma eines ewigen, unveränderlichen Kosmos verankert, dass er seiner eigenen Mathematik einfach nicht vertraute.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Und um das Universum auf dem Papier ruhig zu stellen, schob er einen mathematischen Keil in seine Gleichungen. Die sogenannte kosmologische Konstante, bezeichnet mit dem griechischen Buchstaben Lambda.
Ah, okay.
Diese Konstante simulierte eine abstoßende Kraft, die exakt so stark war, dass sie die Gravitation perfekt ausbalancierte. Das war eine reine Notlösung, um den Status quo zu wahren.
Bis Hubble ihm dann auf dem Mount Palomar die Messdaten der entfliehenden Galaxien gezeigt hat. Da musste Einstein dann wohl vor den Beweisen kapitulieren.
Ja, das tat er. Er warf Lambda aus seinen Gleichungen und akzeptierte endlich das expandierende Universum. Er soll dem Physiker George Gamow später sogar gestanden haben, diese kosmologische Konstante sei der größte Fehler, the biggest blunder seines Lebens gewesen.
Und hier wird es wirklich interessant, denn die Kosmologie würde diesen vermeintlichen Fehler später noch schmerzlich vermissen. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Mhm.
Erstmal müssen wir dieses Konzept der Expansion etwas greifbarer machen. Denn der Begriff Big Bang weckt in uns ja eigentlich ein völlig falsches Bild. Wir denken an eine Art gigantische Granate, die irgendwo im leeren Raum detoniert ist und nun fliegen die Trümmer, also die Galaxien, in alle Himmelsrichtungen davon.
Ja, und dieses Bild der fliegenden Trümmer ist echt fatal für das Verständnis. Die Galaxien rasen eben nicht durch einen bereits bestehenden leeren Raum. Der Raum selbst entsteht und wächst.
Okay, das ist schwer vorstellbar.
Dr. Phillips veranschaulicht diesen Mechanismus mit dem Modell eines Rosinenkuchens. Das hilft extrem. Man hat einen Hefeteig und verteilt Rosinen darin, dann schiebt man ihn in den Ofen.
Wobei die Rosinen unsere Galaxien sind.
Genau. Und während der Teig durch die Hitze aufgeht, bewegen sich die Rosinen nicht durch den Teig. Sie verändern ihre Position im Material überhaupt nicht. Aber der Teig zwischen den Rosinen bläht sich auf.
Ah.
Das Resultat ist verblüffend simpel. Wenn zwei Rosinen nah beieinander liegen, gibt es wenig Teig zwischen ihnen, der sich ausdehnen kann. Sie driften nur langsam auseinander.
Ja.
Sind zwei Rosinen aber bereits weit voneinander entfernt, befindet sich sehr viel Teig dazwischen. Dieser viele Teig bläht sich überall gleichzeitig auf, wodurch die Rosinen sehr viel schneller auseinandergetrieben werden.
Verstehe. Je mehr Raum zwischen zwei Galaxien liegt, desto mehr Raum gibt es, der sich ausdehnen kann. Deshalb entfernen sich ferne Galaxien einfach schneller von uns. Es ist also kein Antrieb in den Galaxien selbst. Es ist der Raum, der kontinuierlich neu entsteht.
Exakt.
Und muss in der Vergangenheit ja alles viel dichter beisammen gewesen sein.
Spulen wir die Zeit mal rund 13,78 Milliarden Jahre zurück. Da kommen wir an einen Punkt, an dem das gesamte sichtbare und unsichtbare Universum auf einen Raum kleiner als ein Proton zusammengequetscht war.
Kleiner als ein Proton? Wahnsinn!
Ein Zustand von unvorstellbarer Hitze und Dichte. Und das Faszinierende daran ist, wir können die Physik, die kurz nach diesem Moment herrschte, heute auf der Erde sogar experimentell überprüfen.
Wirklich? Wie das?
Im Large Hadron Collider, diesem riesigen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, lässt man Schwerionen mit gewaltiger Energie kollidieren. Für den absoluten Bruchteil einer Sekunde entsteht da ein Quark-Gluon-Plasma mit Temperaturen, die exakt jenen entsprechen, die 10 hoch minus 13 Sekunden nach dem Urknall herrschten.
Oh wow.
Und das Verhalten der Partikeln in diesem künstlichen Miniatururknall stimmt nahtlos mit den Vorhersagen der modernen Kosmologie überein.
Aber warte mal, was passiert denn, wenn wir die Uhr noch weiter zurückdrehen? Also noch kleiner als ein Proton. Landen wir dann irgendwann bei einer absoluten Singularität? Einem mathematischen Punkt mit unendlicher Dichte und einer räumlichen Ausdehnung von exakt Null?
Das wirft eine echt wichtige Frage auf. Hier stoßen wir nämlich an die absolute Grenze der menschlichen Erkenntnis. Dr. Phillips macht in seinem Vortrag deutlich, dass wir eben nicht bei einer Singularität starten können.
Warum nicht?
In der Physik sind Unendlichkeiten oder ein Volumen von Null meist ein klares Indiz dafür, dass unsere mathematischen Werkzeuge einfach versagen. Bei einer Singularität müssten wir die zwei fundamentalen Theorien der Physik vereinen. Die allgemeine Relativitätstheorie, die massive Schwerkraft auf großen Skalen beschreibt.
Und die Quantenmechanik, die das Verhalten von subatomaren Partikeln regelt.
Genau. Und diese beiden Theorien hassen sich regelrecht, wenn sie auf engstem Raum eingesperrt werden. Sie kollidieren frontal. Die Relativitätstheorie verlangt bei einer Singularität unendliche Gravitation an einem absolut definierten punktförmigen Ort.
Okay.
Die Quantenmechanik, speziell die Heisenbergsche Unschärferelation, verbietet es jedoch fundamental, dass etwas gleichzeitig einen exakt definierten Ort und Zustand hat. Die Konzepte heben sich gegenseitig auf. Unsere Physik bricht da schlichtweg zusammen.
Krass.
Wir können die Evolution des Universums erst ab der sogenannten Planck-Zeit wissenschaftlich valide beschreiben. Das ist 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem absoluten Beginn. Was davor war, entzieht sich komplett den Naturgesetzen, wie wir sie heute begreifen.
Das ist so ein abstrakter, unvorstellbarer Rand des Wissens. Und da finde ich es bemerkenswert, wie Dr. Phillips im Vortrag plötzlich den Bogen zu jahrtausendealten biblischen Texten spannt. Er bringt da ja eine theologische Perspektive ein, die sprachlich erstaunlich gut zu diesem modernen Bild der Raumexpansion passt.
Ja, im Sinne der objektiven Betrachtung seiner Quellen müssen wir uns diese Passagen mal genauer ansehen. Phillips zitiert da spezifisch aus dem Buch Hiob und den Schriften von Jesaja. In Jesaja 40 heißt es beispielsweise über Gott, er spannt die Himmel aus wie einen Schleier und breitet sie aus wie ein Zelt zum Wohnen.
Und der Clou dabei liegt in der Grammatik der Urschrift, oder?
In der Tat. Die Handlungen werden in den Originaltexten nämlich nicht in der Vergangenheit beschrieben, im Sinne von er baute den Himmel und war dann fertig. Es ist als eine andauernde, fortlaufende Aktion formuliert. Ein ständiges, präsentes Ausspannen der Himmel.
Also was bedeutet das alles? Für die damaligen Nomaden, die diese Texte verfassten, war das Aufbauen eines Zeltes ja eine alltägliche, absolut verständliche Metapher. Man schlägt die Flöcke ein und zieht die Plane dazwischen straff, und die Plane dehnt sich. Dass diese antike Metapher eines sich spannenden Zeltes diese unfassbar komplexe astrophysikalische Entdeckung der Ausdehnung des Raumzeitgefüges so exakt bebildert, ist einfach faszinierend.
Absolut. Die Zeltplane ist quasi die antike Version unseres Rosinenkuchenteigs.
Ja, Metaphern sind einfach unser bestes Werkzeug, um das Unendliche irgendwie fassbar zu machen. Wenn wir nun aber verstanden haben, wie dieses kosmische Zelt aufgespannt wird, drängt sich unweigerlich die Frage nach der Zukunft auf. Wie endet diese Expansion denn?
Wenn ich einen Ball in die Luft werfe, holt ihn die Schwerkraft der Erde irgendwann zurück. Die gesamte Materie im Universum hat Schwerkraft. Müsste diese nicht logischerweise irgendwann hart auf die Expansionsbremse treten?
Genau das war auch die dominierende Überzeugung der Astrophysik bis in die späten 1990er Jahre. Man stritt im Grunde nur noch um Details. Entweder ist die gemeinsame Schwerkraft aller Galaxien stark genug, um den Raum irgendwann zum Stillstand zu bringen und in einem Big Crunch, also einem umgekehrten Urknall, wieder in sich zusammenfallen zu lassen.
Okay, und die andere Option?
Oder die anfängliche Wucht der Expansion reicht aus, um ewig weiterzugehen, wird aber durch den Widerstand der Schwerkraft kontinuierlich langsamer. Wie so ein Ball, der die Erdanziehung verlässt und ins All entkommt, aber stetig an Fahrt verliert.
Und dann haben die Astronomen das Licht ferner Supernovae gemessen und die Physikwelt komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, die Daten der späten 90er lieferten einen massiven Schock. Die Expansion bremst nicht ab, sie beschleunigt sich. Und das tut sie bereits seit schätzungsweise 9 Milliarden Jahren.
Wahnsinn!
Irgendeine Kraft drückt den Raum mit immer größerer Vehemenz auseinander und überwindet die kollektive Schwerkraft der Materie scheinbar völlig mühelos.
Und da sind wir wieder bei Einsteins größten Fehler, den er wohl besser nie aus seinen Gleichungen gelöscht hätte.
Genau. Seine kosmologische Konstante, das Lambda, kehrte triumphierend zurück. Diese abstoßende Kraft nennen wir heute dunkle Energie. Sie durchdringt das gesamte Universum. Je mehr sich der Raum dehnt, desto mehr dunkle Energie ist im neu entstandenen Raum vorhanden, die den Prozess dann noch weiter antreibt.
Das ist ja wie ein Teufelskreis.
Ja, und das führt zu einer schwer verdaulichen Konsequenz am Rande unseres beobachtbaren Universums. Durch die Beschleunigung wächst der Raum zwischen uns und extrem weit entfernten Galaxien so schnell, dass sich diese Galaxien irgendwann scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernen.
Moment mal, da streikt mein physikalisches Grundwissen aber gewaltig. Lichtgeschwindigkeit ist doch das absolute Tempolimit. Nichts kann schneller als rund 300.000 Kilometer pro Sekunde sein. Das ist doch Einsteins eiserne Regel.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, muss man das differenzieren. Das ist nämlich völlig korrekt, gilt aber nur für Objekte innerhalb des Raumes.
Ah, okay.
Kein Signal, kein Raumschiff, kein Teilchen kann sich im Raum schneller als das Licht bewegen. Für den Raum selbst gilt dieses Limit jedoch nicht. Die Raumzeit ist nicht an diese Geschwindigkeitsbegrenzung gebunden.
Das heißt, der Raum selbst darf so schnell wachsen, wie er will.
Exakt. Der Raum zwischen uns und einer fremden Galaxie kann sich so vehement ausdehnen, dass die Distanz zwischen uns schneller wächst, als das Licht diese Strecke jemals überbrücken könnte.
Das ist wirklich schwer zu greifen. Das Licht dieser Galaxien rennt quasi wie ein Sprinter auf einem Laufband auf uns zu, aber das Laufband wird immer schneller in die entgegengesetzte Richtung gezogen. Und irgendwann ist das Band schneller als der Sprinter und das Licht wird uns niemals erreichen.
Genau das ist es. Diese Galaxien überschreiten unseren kosmischen Horizont. Sie fallen buchstäblich aus unserer Realität. Dr. Phillips fasst das in seinem Vortrag ziemlich trocken zusammen. Sayonara.
Sie sind für immer weg. Wahnsinn. Wir verlieren den Kontakt zu unserem eigenen Universum. Ein beklemmender Gedanke am Ende dieses echt rasanten Ausflugs. Wir starteten bei Fred Hoyles Spottwort vom Big Bang. Wir lernten von hupenden Autos und gestrickten Lichtwellen bei Slipher. Wir reisten mit einem Maultiertreiber an riesige Teleskope und sahen zu, wie Einstein mit seiner eigenen Genialität haderte, nur um Jahrzehnte später durch die dunkle Energie rehabilitiert zu werden.
Mhm.
Wir wissen nun, dass sich der Raum selbst wie ein Teig ausdehnt.
Und all das abgeleitet aus dem schwachen Leuchten ferner Sterne. Es verdeutlicht einfach, wie universell physikalische Gesetze sind. Die Mechanik, die wir hier auf unserem unscheinbaren Planeten erforschen, lässt sich tatsächlich auf die gesamte Struktur der Realität anwenden.
Absolut. Aber genau diese gigantische Struktur, die sich durch dunkle Energie immer schneller zerreißt, bringt mich auf einen abschließenden, vielleicht etwas provokanten Gedanken für dich. Wenn ferne Galaxien reihenweise schneller als das Licht hinter den kosmischen Horizont verschwinden, was bedeutet das für Astronomen in, sagen wir mal, Milliarden von Jahren?
Tja, für Zivilisationen in der fernen Zukunft wird der Nachthimmel vollkommen schwarz sein. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, andere Galaxien zu beobachten.
Krass.
Auch die kosmische Hintergrundstrahlung des Urknalls wird so extrem gedehnt sein, dass sie nicht mehr messbar ist.
Das heißt, sie werden buchstäblich keine Beweise mehr für den Urknall finden. Wenn sie in der Zukunft durch ihre Teleskope schauen, werden sie aus vollster Überzeugung glauben, ihre einsame Heimatgalaxie sei das gesamte statische Universum. Sie wären geistig wieder im Jahr 1912 gefangen, nur dass sie niemals die Chance hätten, durch Beobachtungen das Gegenteil zu beweisen.
Ja, ein erschreckender Gedanke.
Wir haben also das unfassbare kosmische Glück, exakt in der Epoche zu leben, in der das Universum noch dicht genug beisammen ist, um uns seine Ursprungsgeschichte überhaupt noch zu erzählen. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal in den scheinbar stillen Nachthimmel schaust. Danke, dass du uns heute bei dieser Erkundungstour begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.